Oh, den macht sogar meine Oma.
Wozu ist so eine Länderspielpause gut? Natürlich, um eine neue Folge von denen macht sogar meine Oma aufzunehmen. Yes. Hallo Nick.
Hallo Stefan, vollkommen recht hast du. Es wird nämlich auch Zeit, dass wir mal unseren Spotify-Channel wieder ein bisschen auffüllen. Und natürlich füttern. Auch auf den macht sogar meine Oma.de, überall, wo ihr Podcasts hören wollt. Müssen wir heute unbedingt mal wieder ein bisschen über Spielerfrauen und keine Ahnung, was so sonst den Fußball bewegt hat, sprechen. Zum Beispiel über Stephen Hawking.
Genau. Großer Fußballfan, wie alle wissen.
Ja. Ja. Ja.
Was wäre der moderne Fußball ohne schwarze Löcher?
Ja, nicht existent, glaube ich. Ja. Keine Ahnung.
Oder den Videobeweis hat er vermutlich auch erfunden, ich weiß es nicht. Du hast ein schönes Foto von Neymar gefunden.
Ja, bei Instagram. Neymar hat im Moment eine Verletzung und sitzt im Rollstuhl, also quasi wie Stephen Hawking, nur anders. Und um den Shitstorm perfekt zu machen, den er mit dem Foto kassiert hat, hat er ein schönes Zitat von Stephen Hawking noch zu diesem Bild dazu geschrieben, wo er im Rollstuhl sitzt. Unpassender hätte es, glaube ich, zum Tod von Stephen Hawking gar nicht mehr gehen können.
Nee, irgendwie war das, und vor allen Dingen, ich habe erst sehr spät erkannt, dass das ein Zitat ist, weil er schreibt Stephen Hawking in so einer eigenen Zeile, habe ich das bei Google Translate eingegeben und ich spare mir jetzt den portugiesischen Teil. Übersetzt hieß das Ganze dann: Die Qualität der Unterkunft ist positiv und die Lage in der Nähe der Unterkunft. Und ich dachte, was genau hat denn Stephen Hawking da versucht zu erzählen? Bis mir auffiel, oh, ich habe gar nicht die Ausgangssprache umgestellt. Er hat versucht, das Portugiesische von Englisch nach Deutsch zu übersetzen. Wenn man nämlich Portugiesisch anklickt, dann steht da: Sie müssen eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation herausholen, in der Sie sich befinden. So.
Und das passt ja auch total auf Neymar, verletzt, aber er versucht das Beste rauszuholen. Ne?
Ja, sitzt ich habe zuerst Pool.
Als du das falsche Zitat vorgelesen hast, habe ich zuerst gedacht, Stephen Hawking wäre irgendwie auf seinem Sprachcomputer ausgerutscht und hätte das wirklich so gesagt. Das wäre ja auch möglich gewesen. Ich habe aber noch Alternativvorschläge für Neymar, der sich ja durchaus mit intellektuellen Menschen irgendwie schmücken möchte, um seine Instagram-Posts aufzuwerten. Passend wäre zum Beispiel auch ein Spruch von Einstein gewesen: Versuch nicht, ein Mann des Erfolgs zu werden, werde lieber ein Mann von Wert.
Das einfach klingt mal so. Für mich unheimlich nach Bernd Hollerbach.
Nein, ich hab doch noch weitere Alternativvorschläge.
Ich dachte gerade, das sei die wunderschönste Überleitung aller Zeiten.
Nein.
Kein Mann von Erfolg, sondern ein Mann von Wert.
Zu Bernd Hollerbach kommen wir gleich noch. Ja, aber ich habe noch einen weiteren Vorschlag für Neymar von Edison. Edison hat zum Beispiel mal gesagt: Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.
Auch schon. Da könnten wir so eine Instagram-Reihe starten. Ja, irgendwelche schönen Fußballbilder und dazu solche großen Zitate. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ich finde, wir sollten unseren Instagram-Account jetzt mal mit solchen Zitaten und dazu passenden Bildern beleben.
Okay, letzter Vorschlag für Neymar, damit es keinen Shitstorm beim nächsten Mal gibt, zur Untertitelung seines neuesten Instagram-Fotos vielleicht: Vom größten Intellektuellen Deutschlands, Dieter Nuhr. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Aber jetzt kommen wir doch mal zu Bernd Hollerbach. Bernd Hollerbach, auch einer der größten Intellektuellen, also Neymar hätte auch durchaus einen Satz von ihm irgendwie mit in seinen Instagram-Post nehmen können.
Wir sind noch lange nicht abgestiegen, das ist noch lange nicht vorbei, die Messe ist noch lange nicht gelesen. Ja, wir müssen positiv bleiben, wir werden kämpfen bis zum Schluss.
Ist tatsächlich schon wieder entlassen, nach nur 7 Spielen als HSV-Trainer, schwuppdiwupp, weg war er. Krass, oder?
Ja, und Elf Freunde fragt sich, geht das oder ging das auch schon kürzer? Und hat da eine schöne Galerie zu aufgemacht und da sind Trainer und Trainernamen vor allen Dingen. Da freue ich mich schon so richtig innerlich. Geht los mit Norbert Meyer, der nach 11 Spielen bei Gladbach entlassen wurde. Träumchen. Oder auch
Bernd Kraus, auch 11 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund 2000. Ich glaube, danach kam dann schon Sammer und Lattek, wenn ich das recht im Kopf habe. Ich weiß es nicht. Aber es war auch keine glorreiche Zeit.
Hüb Stevens, nur 10 Bundesligaspiele bei Hoffenheim im Jahr 2015, 2016. Kam ihm länger vor, aber wegen der Winterpause.
Und da sind wir tatsächlich so in einem Zeitraum, wo ich mich fast gar nicht mehr dran erinnere, dass der überhaupt mal Trainer bei dem jeweiligen Club war. Marco Kurz zum Beispiel, auch Hoffenheim, 10 Bundesligaspiele, 3 Monate.
Und damit kommen wir jetzt so langsam in die Bernd-Hollerbach-Region.
Reinhold Fanz sagte mir zum Beispiel in meinem jugendlichen Leichtsinn fast gar nichts mehr. Nein, ich gebe zu, gar nichts mehr. Mir 98, nicht. 99 bei Eintracht Frankfurt, auch für 9 Spiele im Amt. Und Jürgen Röber, tatsächlich, an ihn kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, vor oder nach Thomas Doll. Ich bin mir nicht sicher. 2006, 2007, 8 Bundesligaspiele.
8 Bundesligaspiele. Und Christoph Daum hat es auf ganze 7, genauso wie Bernd Hollerbach, auf ganze 7 gebracht bei
Frankfurt.
Christoph Daum war bei Eintracht Frankfurt? Das muss sehr kurz gewesen sein.
Kurzes Intermezzo, ja. Offenbar sehr kurz.
Damit also in der Liga, genau in der gleichen Liga wie Bernd Hollerbach.
Aber es gibt eine unangefochtene Nummer 1.
Richtig.
Wir reden hier übrigens nicht von Interimstrainern, ne? Also klar, gibt es durchaus den einen oder anderen Trainer, der interimsweise dann eben mal einen Spieltag am Spielfeldrand stand. Aber Michael Skibbe meinte es ernst bei Hertha BSC Berlin für ganze 4 Bundesligaspiele. 2011, 2012 auch für, ja, nicht mal, ja, für 1,5 Monate. Respekt.
Respekt auch, was Thomas Tuchel angeht, der den FC Bayern so eiskalt hat abblitzen lassen, wie es mein Fanherz gerade so erträgt.
Ach so, ich dachte, du willst sagen, höher schlägen.
Nein, natürlich
ist.
Nicht, natürlich nicht. Ich bin dankbar, aber das ist eine andere Geschichte, dass ich ganz einverstanden bin, wenn Thomas Tuchel jetzt nicht zum FC Bayern kommt, sondern offensichtlich einen Vertrag im Ausland schon unterschrieben hat. Momentan streiten sich Kicker und Bild noch darum, wer jetzt recht hat, wo es hingeht.
Genau, der Kicker hat gemeldet, dass es eine Einigung mit dem FC Arsenal gibt und das ist besonders brisant, weil Thomas Tuchel da nicht nur auf Aubameyang wieder trifft, sondern auch auf den ehemaligen BVB-Chef-Scout Sven Mislintat. Der, so hat man damals gerüchteweise immer wieder gehört, nicht ganz unschuldig an dieser ganzen Krisensituation beim BVB war, denn es gab einen großen Streit zwischen Tuchel und Mislintat, sodass Mislintat nicht mehr aufs Trainingsgelände durfte, die Geschäftsführung aber Team Mislintat war und am Ende Tuchel gehen musste. Mislintat ist daraufhin dann aber auch zum FC Arsenal gewechselt und im Grunde könnte man sich jetzt da wiedersehen. Vielleicht. Wenn die Bild wäre.
Genau, ich mag die Formulierung beim Kicker so gern. Da steht, dort wird der deutsche Fußballlehrer Arsène Wenger, 68, der bei den Gunners seit 1996 als Teammanager wirkt, nachfolgen und auch auf Sven Mislintat treffen. Das ist so, da wird er in ganz große Fußstapfen treten. Ach, guck mal, und da steht auch ein Pilz am Spielfeldrand. Das ist so, ja, ich hab's nicht verstanden. Macht nix. Die Bild-Zeitung sagt aber, es geht zu Paris Saint-Germain, weil die Scheichs eine Eigenschaft von Thomas Tuchel bewundern. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Tiki-Taka war es nicht, sondern es war in den Vorabgesprächen, die es wohl gab, so, dass Thomas Tuchel, der hatte jetzt viel Zeit zum Lernen, vielleicht ist es auch noch sein Schulfranzösisch, aber fließend Französisch gesprochen hat. Und das hat natürlich, oui, oui, monsieur, très bon, arrivederci, merci, beaucoup, die Araber extrem imponiert.
Offensichtlich.
Ich frage mich, hätte Thomas Tuchel, ist so ein High-Performer, hätte Thomas Tuchel nicht Arabisch lernen können in der Zwischenzeit? Hätte das nicht viel mehr imponiert? Ist er noch der richtige Mann?
Ja, aber wir beide wissen doch, aufgrund wichtiger Recherche hier in diesem Podcast, Thomas Tuchel isst sein Fastfood auch im Dunkeln auf dem Parkplatz. Und wenn man das einmal über das Wesen Thomas Tuchel weiß, ja. Genau.
Ich warte trotzdem noch auf Infos aus erster Hand. Thomas Tuchel hat bei der Erstellung seines Twitter-Accounts uns allen versprochen, dass es Infos aus erster Hand gibt und solange halte ich das hier alles noch für Blödsinn.
Bisschen Blödsinn ist ja auch das, was Usain Bolt veranstaltet hat. Wir hatten das schon mal als Meldung, meine ich, vor einem Jahr oder vor zwei, wo es hieß, er geht jetzt zum BVB und wird jetzt endlich Fußballer. Und in Wirklichkeit ist das Ganze nur eine riesen hochgezogene Werbekampagne von Puma.
Er konnte aber tatsächlich noch was lernen dabei. Er war ja beim Training und Mario Götze hat einfach mal Usain Bolt erklärt, wie es läuft.
Ich habe ihm ein bisschen erzählt, wie er noch ein bisschen schneller werden kann und ihm da meine Drills gezeigt.
Seine Drills? Was? Seine Skills?
Was sind denn seine Drills?
Was? Mario, artikulier dich mal richtig, bitte.
Oh, ich muss mal kurz unterbrechen. Hörst du es hier?
Ja.
Der Podcast.
Wir müssen aufstehen.
Wir müssen jetzt aufstehen, denn der Podcast ist jetzt in Minute 11.
Ja. Und da kann man schon mal klatschen.
Ja. Haben wir geschafft.
Es geht natürlich um die Standing Ovations, die es in der 11. Spielminute beim Spiel zwischen PSV und Venlo gab für den Man of the Match, der kurioserweise gar nicht auf dem Platz stand. Lennart T.
Der alte Freschner.
Im Moment an den VVV Venlo ausgeliehen von Werder Bremen. Fay.
Ja.
Ich bin nicht so holländisch unterwegs.
Mach nichts.
Fay. Fenlo. Fay. Es klingt wie so ein Zauberspruch. Fay. Oder wie so, weiß ich nicht, in so einer Werbung für einen Zwiffer, in so einer Fernsehwerbung für einen Zwiffer, wenn dann alles sauber ist, dass die dann Fay.
Ach, wegen der Fay. Jetzt verstehe ich das erst. Da kommt die Fay, die holländische, ja?
Wahrscheinlich.
Lecker sauber in deine ganze Wohnung.
Lennart T. Ist Man of the Match geworden und wurde tatsächlich gewählt von den Fans von PSV, also von der gegnerischen Mannschaft. Das ist also schon beachtlich. Warum das Ganze? Er war nicht beim Spiel, denn er hat Blut gespendet für einen Leukämie-Patienten und er hatte sich irgendwann mal in diese Leukämie-Blutspende-Datenbank eintragen lassen und es gab jetzt eben einen Treffer für einen Patienten, der durch seine Blutspende eventuell geheilt werden könnte und deshalb hat er das Spiel ausfallen lassen und da gab es dann in der 11. Minute 11 seine Rückennummer, eben Standing Ovations und finde ich tatsächlich eine extrem große Aktion und toll, dass das auch alle Fans dann so honorieren.
Menschlichkeit im Fußball ist ein Thema, ja. Das wird uns vielleicht in dieser Folge an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen weiter beschäftigen.
Ich finde, durch die Standing Ovation Geschichte von Lennart T. sind wir jetzt über diese Usain Bolt Marketing Aktion von Puma so ein bisschen drüber hinweggegangen. Dabei finde ich, weißt du, wenn man einem schnellen Typen mit limitierten Fähigkeiten das Fußballspielen beibringen will, da kann man auch sich auch mal fragen, was macht eigentlich David Odonkor im Moment? Und ganz ehrlich, ich habe rausgefunden, was David Odonkor im Moment macht. Denn Ende Mai gibt es ein Abschiedsspiel von David Odonkor.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Gegen ein Team bestehend aus Spielern des WM-Kaders 2006. Wir erinnern uns, David Odonkor rennt auf der rechten Spielfeldseite gegen Polen entlang und erwischt den Ball zufällig richtig.
Zufällig perfekt.
Von 7 Milliarden Flanken, die er, glaube ich, in seinem Leben geschlagen hat, war das die einzige, die wirklich zum Torerfolg geführt hat, von Oliver Neuville. Und der macht das Ding rein. Krass.
Ja, geile Nummer.
Ja.
Ganz
und jetzt Abschiedsspiel in Aachen, hat er dem Reviersport gesagt. Denn das war eine ganz besondere Station in seiner Karriere, sagt er. Ich liebe die Stadt, die Fans, die Alemannia. Toll.
Wo wir jetzt aber nochmal bei Usain Bolt waren, du hast völlig recht, weil was wir übergangen haben war, dass Usain Bolt ja auch getwittert hat mit seinem offiziellen Account. BVB, get ready for Friday. Und hat dann das Ganze verlinkt über den @reply@BVB09. Dooferweise ist das aber gar nicht der Account von Borussia Dortmund bei Twitter. Vermutlich hat da einfach der Typ in der Marketingabteilung den gleichen Text genommen, den er auch bei Instagram benutzt hat. Und
wahrscheinlich, ja.
Hätte ihn dann anpassen müssen. Naja, so eine mega Werbekampagne für 5 Millionen Follower, da kann man auch mal einfach den falschen Account verlinken. Kein Problem.
So ist Fußball.
In unseren Shownotes wird nachher stehen, Marc Flecken steht bei Duisburg im Tor. Und wir haben, also Das ist doof gelaufen, ja. Er dachte, sein Team hat ein Tor geschossen. Hat sich deswegen nicht mehr auf das Spiel konzentriert. In Wirklichkeit wurde das Tor nicht gegeben und es gab Abstoß auf der anderen Seite des Spielfelds. Und in einem sensationell schnellen Spielzug, den Ingolstadt aufs Parkett gelegt hat, auf einmal, während er noch trinkt, und er trinkt halt, weil seine Flasche im Tor ist, trinkt er im Tor, dreht sich um, weil er merkt, irgendwas passiert hier und da fällt schon das Tor und er steht da wie so eine Figur in FIFA 18, die falsch programmiert ist.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du auch hin und wieder mal FIFA spielst und es ist so wie so ein Bug.
Genau,
es
steht da, so, die Hände
hoch. Was macht mein Torhüter denn da? Genau. Ein Fehler im Spiel.
Und ich könnte mir, wir verlinken hier das Video bei Bundesliga.com, weil das bekommt nochmal eine extra schöne Note, weil das Ganze da mit englischem Kommentar ist. Und ich könnte mir das 20 Mal angucken und lache jedes Mal, wie er da steht. Der arme Mark Flecken wird jetzt sein gesamtes Leben vermutlich mit diesem Spiel assoziiert werden. Zum Glück hat Duisburg das Spiel nicht verloren. Ja, das wäre jetzt auch noch tragisch gewesen, wenn wegen so einer Aktion sie das Ding verlieren. Haben sie nicht. Aber ach, herrlich.
Aber seine Mannschaftskollegen haben auf jeden Fall durchaus ein bisschen Schadenfreude mitgebracht, denn Mark Flecken hat auf seinem Instagram-Account in seiner Story im Anschluss an das Spiel, also wahrscheinlich am nächsten Trainingstag, ein Foto aus der Kabine gepostet, wo ganz viele Trinkflaschen an seinem Platz stehen, damit er bloß beim nächsten Mal nicht mehr vergisst, die irgendwo hinzulegen, wo er dann vom Spielgeschehen abgelenkt ist.
Hoffentlich trinkt er nicht vorher und muss dann während des Spiels Pipi machen. Ist dann auch nicht da, weiß man nicht.
Ja,
ich finde bei Fußball immer so großartig, genau solche Momente, dass man etwas sieht, wo man denkt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und irgendwie spülte es mir in meine Twitter-Timeline auch den Account Old School Pictures hinein mit einem Bild vom Goalkeeper Sam Bartram aus dem Jahr 1937, der, weil so starker Nebel war, beim Spiel seiner Mannschaft Charlton Athletic gegen Chelsea, es war so starker Nebel am Weihnachtstag 1937, auch noch geil, ja, dass er nicht mitbekommen hat, dass das Spiel unterbrochen worden war vom Schiedsrichter. Und er stand wohl eine geschlagene Viertelstunde in seinem Tor und in seiner Biografie schreibt er, dass er dachte, oh, mein Team, so geil, die müssen Chelsea irgendwie festnageln in ihrer eigenen Hälfte, dass hier gar keiner mehr kommt. Und irgendwann kommt dann einer von der Polizei und sagt, was machen Sie denn hier? Ja, ich stehe im Tor. Ja, das Spiel ist doch unterbrochen wegen dem ganzen Nebel. Es ist einfach zu großartig. Also großartige Torwartgeschichten einfach.
Aber das müssen noch die 15 besten Minuten in seiner Karriere gewesen sein. Wirklich das Gefühl, da hinten drin zu stehen, ja. und die Mannschaft, die macht das Ding da vorne
und so
zwar wissen, nicht
genau
rein, aber dominiert einfach den Gegner sowas von extrem.
Dass er sie einfach auch nicht sieht vor seinem eigenen Kasten.
So ein Gefühl kennt sonst nur Manuel Neuer.
Ja, genau. Wenn Manuel Neuer im Nebel steht, vermutlich wäre das genauso. Ja. Sehr richtig.
Wir müssen aber auch in unserer Torhüterecke ein durchaus ernstes Thema ansprechen, denn es geht um den Tod von Davide Astori von Florenz. Das haben wahrscheinlich alle in den, ja, ich glaube vor 3 Wochen, 4 Wochen mitbekommen. Der Kapitän der Florenzer ist überraschend verstorben und im Mittelpunkt der Geschichte, die wir auf goal.com gefunden haben, steht Buffon.
Gianluigi Buffon, genau. Der sich vom, ja, mehr oder weniger einen Tag auf den anderen entschloss, Mensch, ich chartere ein Privatjet und fliege mit meinen Teamkollegen zu der Beerdigung. Was deshalb ein bisschen brisant ist, weil Juventus Turin und Florenz, die Mannschaft von Davide Astori, schon stark im Clinch sind. Aber es hat sich sofort ein riesiger Trupp der Mannschaft gefunden, die gesagt haben, ja, wir fliegen mit. Sie muss dann, glaube ich, sogar noch auswählen, wer jetzt darf, wer nicht darf. Und als sie dann angekommen sind, hat man Buffon empfohlen, doch lieber durch die Hintertür in die Kirche zu gehen. Und er hat gesagt, nein, wir gehen vorne rein, ganz normal wie alle anderen auch. Und das hat wohl das dort anwesende und in lila gekleidete, so wie Florenz lila gekleidete Beerdigungspublikum, wollte ich jetzt sagen, blöder Begriff, honoriert, indem sie applaudiert haben und einfach auch stolz darauf waren oder glücklich damit waren, dass ihnen Buffon und seine Mannschaftskollegen oder dass sie Davide diese Ehre erwiesen haben.
In den Farben getrennt, in der Sache vereint quasi. Also auch in dieser Geschichte, es gibt da doch nochmal etwas, was größer ist als der Fußball selbst.
Menschlichkeit im Fußball. Ich glaube, da kommen wir heute nochmal drauf zu sprechen. Dass es wichtig ist, dass da Menschen auf dem Platz stehen.
Ein sehr bekloppter Mensch.
Wer hat denn, den Plan habe ich ja aufgestellt. Wieso habe ich denn diese Geschichte zwischen die bekloppten Torhüter, die in ihrem Tor stehen und ein bisschen doof aussehen? Ja, dann kommt diese Geschichte mit Buffon und jetzt kommt die Geschichte von Franco Armani, der eine Burger King-Krone trägt. Also, Entschuldigung, ganz schlechter Aufbau von der Dramatik
es,
her.
Es macht nichts. Man muss es manchmal so nehmen. Es ist traurig lustig. Es ist wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei uns. Denn
Franco Armani wurde ausgezeichnet Torhüter bei River Plate. River Plate, wie du es sagst.
Heißt es River Plate? Ich weiß nicht, wie River Plate ausgesprochen wird.
So selbstverständlich wie du River Plate sagst, würde ich sagen, ja, das stimmt. Und sie haben gegen die Boca Juniors gespielt im argentinischen Supercup. Und er ist Man of the Match geworden im Tor. Und der Man of the Match wurde bei diesem Spiel ausgezeichnet von Burger King. Und deswegen trägt er dann... Deswegen, wieso sollte der sonst eine Burger King Krone tragen?
Ja,
das war, er wurde eingeblendet als Spieler des Spiels und eben auch gekrönt mit diesem wirklich, mit dieser großartigen Trophäe, die man sonst zum Kindergeburtstag bekommt.
Weil, ich meine, jetzt macht das alles Sinn, dass Burger King quasi den Man of the Match auszeichnet und dass der dann quasi im Interview auch die Burger King Krone tragen muss.
Das ist furchtbar.
Jetzt leuchtet mir das ein, aber weißt du, ich habe einfach gedacht, der ist von seinen Gefühlen komplett übermannt, gewinnt hier gerade den argentinischen Supercup, wird Man of the Match und so wie ich quasi auch, wenn ich mit Freunden samstags abends betrunken zum Burger King fahre, weil ich plötzlich im Suff richtig Hunger habe, dann setze ich mir auch die lustige Burger King Krone auf und halte mich für den Größten.
Wieso sollten die dann Burger King in dem Stadion haben? Achso, naja, vielleicht so wie der McDonald's in Leverkusen, den Henry die Maske betreibt, stimmt.
Ja. Weißt du, kann ja sein, einfach mal schnell nach dem Abpfiff sich einen Doppelwopper reinpfeifen und eine Krone abholen und dann zack wieder ins Interview zum Man of the Match.
Ja, hätte sein können. Nein, ja. Leider nur eine Sponsorenscheiße.
Sponsorenscheiße ist es nicht, was jetzt kommt. Denn
ich hab mir, für diesen Moment habe ich es mir aufgehoben. Man hört es knistern.
Ach, du hast es noch gar nicht ausgepackt.
Ich habe es noch nicht ausgepackt. Erzähl doch mal.
Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Gábor Kirai in Ungarn ein Imperium aufgebaut hat aus eigenem Fußballverein, eigenem Sportleistungszentrum, eigenem Online-Shop.
Dann haben wir geflaxt. Aber wir machen jetzt keine Sammelbestellung von seiner Hose.
Es sind nicht, 4 Hosen geworden.
Ne, genau, keine 24 Stunden später. Bestellte Niklas 4 Gábor Kirai-Hosen. Ich habe jetzt gerade meine ausgepackt und schlüpfe mal hinein, bestellte sie per E-Mail im Kirai-Shop in Ungarn.
Das Schöne ist, weil Ausländer müssen da quasi per E-Mail bestellen und nicht über den Online-Shop. Deshalb musste ich also eine Mail schreiben und in meiner Naivität habe ich tatsächlich geschrieben, dear Gábor Kirai, we would like to order 3 of your, warum habe ich denn da, ach so, ja, 3 Sweet Pants in Size L und eine in Size XL. What would it cost with shipping to Germany?
Ja. Hast du auch eine schöne Antwort bekommen?
Ich habe auch eine Antwort bekommen, wo ich dachte, ja, komm, es geht auch irgendwie schneller. Dear Niklas, it costs about $20. 20 Euros. Best regards. Ütfützlettl,
genau.
Sport Team.
Ja.
Und es zog sich, glaube ich, dieser Mailverkehr über, weiß ich nicht, 4 Mails.
Ich hatte vor allen Dingen im Shop gesehen, weil die Länge der Hose, die war so ein bisschen, als ich an meinen Körper vermessen habe, da sehr schön gemacht auf der Seite, kann man gucken, ne, wie lang müssen so die Beine sein und so. Da dachte ich, boah, L, das scheint mir jetzt ein bisschen lang zu sein. Und sah dann, ach guck mal, hier gibt's ja auch ein neues Modell, New, oder so stand da dran. Und die ist ein bisschen kürzer geschnitten, ist super, haben die angepasst. Den Schnitt auf Leute mit normalen Beinen, so wie ich. Und da gesagt, guck mal hier, bestell mal die New. Die haben auch, das ist halt ein bisschen so mit Rot gemacht, das Logo von Kirai, das ist das neue Design. Nimm das mal. Ja. Ja.
Dear Niklas, no problem. We can send you the sweet pants and the bill, but are you sure you want Nadrak Mako Noi sweet pants? This is our lady edition.
Ja, mein Ungarisch halt.
Ja, mein, haben sie ja Gott sei Dank drüber hinweggesehen und das Ganze kombiniert und eingesehen, Mensch, da schreibt ein Typ, ob der wirklich 4 Frauen-Jogginghosen hat.
Aber ich hab's jetzt an, das ist eine sensationelle Trainingshose. Die passt super. Ja?
Die ist schön, aber die ist so, die ist wirklich
so flauschig, fluffig, weich, ne? Genau. Da
und so weit. Also ja. Unten, die Bündchen sind richtig schön stramm. Ja. Also die hält unten am Fuß ganz gut und oben an der Hüfte auch, aber dazwischen ist sie komplett luftig locker.
Ja, super. Also ich werde mich nachher nochmal kurz in den Matsch werfen, um das echte Gabor Kirai-Gefühl dann in der Hose auch zu haben. Aber toll, kann ich total gut nachvollziehen. Ich dachte immer, warum hat dieser Typ in dieser langen Hose gespielt? Die ist voll bequem, die ist einfach voll gut. Ja. Super.
Ja, ich kann das auch total nachvollziehen. Und lustige Anmerkung, Hertha BSC hat jetzt diese Kirali Jogginghose auch in seinem Fanshop. Kostet da aber, ich glaube, 10 Euro mehr, als wenn man sie mit, also 4 Stück in Ungarn bestellt. Mal so ein kleiner Tipp von unserer Seite, wenn ihr Jogginghosen...
Schnäppchen gefunden hat sogar meine Oma.
Kabinenpredigt.
Wir wurden auf Twitter gefragt. Hört mal, wenn ihr eure nächste Folge aufnehmt, macht ihr dann bitte auch was zu Per Mertesacker? Würde ich wichtig finden. Hat uns Holger Krupp, glaube ich, geschrieben.
Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So kurz nach dem Spiel, kann ich nicht verstehen. Glauben Sie jetzt, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also, ich verstehe die ganze Frage rein.
Ja, finden wir natürlich auch wichtig und deshalb nehmen wir uns auch die Zeit, mal über dieses Interview zu sprechen, das Per Mertesacker dem Spiegel gegeben hat und natürlich auch über die Reaktionen darauf, die es gab, vor allem von Lothar Matthäus. Per Mertesacker hat ein extrem offenes Interview und ein sehr ehrliches, sehr sensibles Interview gegeben, in dem er davon berichtet hat, dass dieser Druck, der auf ihn lastete in seiner Fußballkarriere, vor allem auch bei Länderspielen, bei der WM und EM, so groß war, dass es ihm eigentlich vor Anpfiff unfassbar übel war, dass er fast brechen wollte und bei einigen Spielen froh gewesen wäre, wenn er aus dem Turnier ausgeschieden wäre.
Ja,
weil
bei der
dann
WM 2006 im eigenen Land.
Genau.
Ja.
Dann einfach der Druck dann auch weg gewesen wäre und es wäre halt nicht dran, er hätte es nicht schlimm gefunden, wenn es dann einfach vorbei gewesen wäre. Dann wäre es endlich vorbei gewesen. Und das haben nicht alle so gut gefunden, wie er das da gesagt hat, nämlich Lothar Matthäus zum Beispiel.
Genau, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Hinweis, er wird ja jetzt bald Nachwuchstrainer bei Arsenal. Was will denn so einer dann den Kindern vermitteln? Ja, seid alle Weicheier, ihr könnt auch über eure Gefühle reden, so geht's ja nicht. Und was ist das für eine Einstellung? Da hat man das größte Turnier im eigenen Land und dann sagt man, man würde am liebsten aus dem Turnier ausscheiden, damit der persönliche Druck nicht mehr so hoch ist. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt Menschlichkeit, wo ich schon die ganze Zeit darauf hingedeutet habe. Ich finde das super, was Per Mertesacker gemacht hat, weil erstens, ja, wir kennen das doch alle. Ob das eine Mathe-Klausur gewesen ist und dir war vorher schlecht oder ob das der erste Tag im neuen Job ist oder eine Präsentation, die du vor Kunden halten musst. Du hast mir eben erzählt, als du Theater gespielt hast, hattest du vorher immer Schiss in der Buchse. Richtig.
Ja, und mir war kotzübel und es war hier in Troisdorf-Siegler auf so einer kleinen Dorfbühne vor, weiß ich nicht, 200 Leuten oder so, dass man da irgendwie Tschechows die Möwe gespielt hat und mir war vor dem Auftritt kotzübel. Ich hätte am liebsten mich sonst wohin gelegt und hatte keine Lust, jetzt auf die Bühne zu gehen, obwohl du natürlich trotzdem leidenschaftlich gerne Theater spielst und genauso leidenschaftlich hat Per Mertesacker ja Fußball gespielt. Das will ja niemand in Abrede stellen, aber ich verstehe, dass auf einen Fußballprofi der Druck ja natürlich noch viel höher ist, als wenn ich vor 250 Leuten in der kleinen Aula in der Stadt meinen Theatertext verkacke.
Als Troisdorfer Jung in Troisdorf, ja? Also ich finde, das ist so wie als deutscher Nationalspieler in Deutschland zu spielen. Das ist ein super Vergleich eigentlich.
Ich war auch einfach froh, als es vorbei war.
Ja.
Also
erstens, ich finde es absolut normal, dass man über diese Dinge spricht und auch sprechen kann, weil es ist menschlich. Und es heißt ja nicht, dass er deswegen schlechter trainiert oder schlechter spielt oder sich gewünscht hat, dass Deutschland ausscheidet. Nein, der wäre auch gerne Weltmeister geworden im Jahr 2006.
Ich finde es auch irgendwie total verlogen, dass das jetzt überhaupt so ein Thema ist, also was quasi kritisch besprochen wird, statt einfach nur Lob für Per Mertesacker übrig zu haben. Denn als damals Robert Enke gestorben ist, an seiner Depressionen durch seinen Suizid, haben alle gesagt, wir brauchen mehr Menschlichkeit im Fußball, wir müssen mehr aufeinander achten, wir müssen mehr auch über unsere Schwächen reden können und uns anderen Leuten anvertrauen können. Und was ist das denn bitte für eine Signalwirkung, wenn jetzt Per Mertesacker nach seiner aktiven Karriere rauskommt und sagt, ey, mir ging's oft echt scheiße und jetzt traue ich mich, das quasi mal ganz offen so zur Sprache zu bringen. Und er kriegt sofort einen drüber. Das ist, also da würde ich ja als Nachwuchstalent jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, mir als nächstes irgendwie im Interview vorzunehmen, dass es mir auch oft echt ein bisschen scheiße geht dabei, ne?
Genau, und deswegen braucht
es solche
Leute,
sondern halt lieber weg.
Genau, wie Per Mertesacker, die den jungen Spielern verraten, wie es ist und dass es okay ist und dass man trotzdem Profi sein kann. Deswegen braucht es so Leute wie Thomas Hitzlsperger, die dann sagen, ich bin schwul, das ist okay, ich habe es in meiner aktiven Karriere nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen, aber es ist völlig okay, homosexuell und Profifußballer zu sein. Und so weiter und so weiter. Und ich habe den Eindruck, immer, wann immer ein Profisportler tatsächlich mal Menschlichkeit oder menschliches Verhalten an den Tag legt und eben vermeintlich nicht professionell ist, wird sofort von allen Seiten irgendwie draufgeschlagen. Natürlich, weil das irgendwie diese Maschinerie ist, ja. Da erzählt einer was, es ist ganz leicht Kontra zu geben und dann freut sich der Nächste, Stefan Effenberg, dass er jetzt Lothar Matthäus wieder Kontra geben kann. Du meine Güte, was für eine beschissene Branche, die von Kommentar über Kommentar über Kommentar huscht. Unterm Strich hängen wir da ja auch ein bisschen dran und reden jetzt drüber.
Da fällt mir trotzdem gerade noch ein Zitat von Matthias Ginter ein, das er gerade erst vor kurzem gegeben hat. Das lese ich einfach vor, so zum Abschluss, da muss man gar nicht mehr kommentieren. Wenn ich sehe, wie Bauarbeiter oder Krankenpfleger schuften müssen und dafür ein Gehalt bekommen, mit dem sie kaum über die Runden kommen, dann muss ich sagen, natürlich verdienen wir Fußballer zu viel. Sicher, wir unterhalten sehr viele Menschen, bereiten ihnen ein paar schöne Stunden und gute Spiele anzuschauen ist ein tolles Erlebnis. Dafür geben wir auch ein großes Stück unseres Privatlebens auf. Aber wir leisten ja nichts Essentielles.
Neues von den Spielerfrauen.
Das ist hier nicht nur die Show der Torwartgeschichten, ja, sondern auch die Show der harten Brüche. Ja. Per Mertesacker, zack, Spielerfrauen. Gianluigi Buffon auf der Beerdigung von Davide Astori, zack, Burger King-Krone. Du meine Güte. Naja, aber für die Spielerfrauen, da sind wir ja berüchtigt inzwischen.
Da blühen wir wieder auf. Ja. Da schlägt unsere Stunde in dieser Podcast-Folge. Basti Schweinsteiger ist Vater geworden.
Also nicht nur er, natürlich auch Anna Ivanovic. Ja. Also sie ist Mutter geworden.
Anna Ivanovic.
Sie sind Eltern
und
geworden, so sagt man das. Richtig. Ja.
Sind Vater geworden, ja. Genau.
Und sie haben das.
Ein kleiner Junge ist es geworden.
Ein kleiner Junge ist es geworden. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Sie heißt Anna Ivanovic, ihr Twitter-Account. Aber das I sieht aus wie ein L. Das sieht aus wie Analvanovic. Aber das nur am Rande. Egal. Das Foto, das sie dann mit der ganzen Welt geteilt haben.
Da fällt mir gerade ein, ich habe früher oft nachts noch Fernsehen geguckt und da gab es ja dann immer noch diese Porno-Erotik-Hotlines. Und ein Wortspiel ist
Wollen wir das wissen?
Sehr in Erinnerung geblieben. Da hat dann so eine heiße Lady irgendwie gesagt, du willst es von hinten? Schreibe eine SMS an Lana. Fand ich halt immer witzig. Ja,
so ähnlich. Lana Vanovic ist nicht die Frau von Bastian Schweinsteiger. So, sie haben mit der Welt dieses freudige Ereignis geteilt mit einem Schwarz-Weiß-Foto. Und ich kann, also wirklich, ich muss mir so eine Mühe geben, bei diesem Foto auf die im viel zu dunkel belichteten Bereich liegenden Kinderfüße zu gucken. Weil alles, was ich sehe, sind die zwei Ringe von Frau Ivanovic. Dieser dicke, brillant. Und dann noch zu dieser andere Klimper-Klimper-Ring. Ab und zu rutscht mein Auge ab auf den Ehering von Bastian Schweinsteiger. Aber ich sehe diese Kinderfüße nicht. Also, dass da unten nicht in der Ecke noch irgendwie der Name des Juweliers steht, ist, oh Gott.
Bist schon kurz davor, bei Swarovski gerade neue Ringe zu bestellen.
Ach, das ist Swarovski, was du so erkennst. Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist einfach mal so.
Sein alter Buddy Lukas Podolski freut sich jedenfalls auch tierisch und hat getwittert: Lieber Basti, jetzt bist du auch endlich ein cooler Daddy. Ich wünsche eurer Familie und deinem kleinen Prinzen nur das Beste. Wenn du Tipps brauchst, ruf ich einfach an. Plus 81 ist die Vorwahl für Japan. Finde ich großartig. Weil das wird wahrscheinlich der Teil sein, den Bastian Schweinsteiger immer vergisst. Wie ist nochmal die Vorwahl für Japan? Die Nummer von Pauli, die kann ich. Aber die Vorwahl für Japan, die 81, natürlich.
Es ist aber nicht der einzige Spieler, der Nachwuchs bekommen hat, Basti Schweinsteiger, sondern auch ein alter Mannschaftskamerad von ihm. Thomas Müller ist quasi Vater geworden. Er hat zumindest nach seinem Spiel gegen den SC Freiburg gesagt: Ich habe mich so ein bisschen anstacheln lassen. Gestern Abend ist mein erstes Fohlen der Saison auf die Welt gekommen, also bin ich praktisch frisch Papa geworden.
Ja, und der FC Bayern hat diese Aussage des Twitter-Accounts von Thomas Müller weiterverbreitet und dazu ein kleines Video gepostet, wo man Thomas Müller vor seinem Pferd sieht und mit ihm so Beinübungen macht. Hat so ein bisschen was von Schwangerschaftsgymnastik, ja? So, Thomas Müller macht so einen Storchengang und das Pferd macht dann auch. Also ich weiß nicht, wer angefangen hat. Ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, glaube ich.
Ja.
Sehr schön.
Ich weiß es auch nicht. Der US-amerikanische Twitter-Account vom FC Bayern hat dann natürlich auch gefragt: What would you name S. Müllers new filly? Wie soll das neue Fohlen von Thomas Müller heißen? Und da gibt es ein paar Vorschläge drunter. Zum Beispiel hat der englische Twitter-Account von Bayer Leverkusen geantwortet: Bayer 04 Leverkusen.
Wow.
Ja. Was gibt es sonst noch für kreative Vorschläge? Irina, Arsenal, Neymar, Unicorn. Aber ich habe auch zwei Vorschläge.
Ich wollte gerade sagen, da ist ja einer geiler als der andere. Wow.
Ja, ja. Ich hätte noch Bomber Müller quasi.
Ja.
Und es ist ja ein ein kleines Pferd.
Ja.
Deshalb würde ich das Elf nennen, weil dann ist es das Fohlen-Elf.
Beides jetzt schon schöner als das, was die Fans vorgeschlagen haben. Solange er es nicht 12 Körnerbrötchen nennt, bin ich total zufrieden.
Wir twittern ihn einfach mal an und schlagen ihm das vor. Der Name steht offenbar noch nicht fest.
Ich bin hier gerade, während ich dir zugehört habe, war ich noch kurz bei dem Artikel von promiflash.de. Auch da wurde nämlich gefragt, wie soll das Fohlen von Thomas und Lisa Müller heißen. Und der Artikel geht los mit dem Satz: Jetzt müllert es im Pferdestall. Entschuldigung.
Wir haben gerade schon über Erotik-Hotlines gesprochen. Aber ganz ehrlich, das klingt für mich nach einem Pornotitel.
Da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin, sondern wir wollten natürlich, wir wollten zur InTouch. Wohin auch sonst. Und da geht es, nee, ich überlasse das dir. Das ist absolut deine Welt.
Es ist sehr umfangreich, die Geschichte, die
in der Tat, viel Text, da muss man richtig viel lesen.
Ja, und ich hab's mir von vorne bis hinten reingeballert. Es geht um Ann-Kathrin Brömmel, die zukünftige Ehefrau von Mario Götze. Großer Streit ist vor der Hochzeit entbrannt, nicht mit Mario, sondern mit ihrer guten Freundin Ina Aogo, der Spielerfrau von Dennis Aogo. Die beiden waren echt total dicke und jetzt, oder eigentlich waren alle viere total dicke miteinander, haben zusammen gegessen und waren zusammen aus.
Ich bin jetzt schon raus bei der gesamten Geschichte, aber
haben sich bei Instagram gefolgt und so. Warum bist du raus? Was ist dein Problem?
Zu viele Menschen.
Ja, also Hauptdarsteller sind Ann-Kathrin Brömmel und Ina Aogo.
Ja, okay, das zwei, das verstehe ich.
Die waren total
dicke. Ach, vier
mit
den Männern meinst du? Mit den
ja,
Männern zusammen.
Ja,
okay. Ja.
So Pärchenabende
und so. Ja, jetzt verstehe ich's. Ja.
Verstehst du?
Ja, ja.
Dass man sich mal zusammen zum Frühstücken trifft und so.
Genau.
Ja, was man halt so zusammen macht. Und jetzt ist es aber aus. Die beiden folgen sich auch nicht mehr bei Instagram. Denn Es gab keine Einladung von Ina Aogo zu ihrem Geburtstag und angeblich, so wissen Insider zu berichten, haben die Götze Brömmels auch keine Einladung zur Hochzeit an die Aogos geschickt. Hintergrund ist der, und jetzt wird es richtig hart, und da kann ich ganz gut nachvollziehen, warum man sich da einfach auseinanderlebt dann an der Stelle, im Streit auch. Das wäre bei uns beiden nicht anders. Denn Ann-Kathrin Brömmel ist sehr ich-bezogen. Hätte ich gar nicht gedacht bei ihrem Instagram.
So verrät der Insider. Nicht wir sagen das, sondern der Insider. Ja,
ja, absolut. Und Ina Aogo stört sich so ein bisschen daran, sagt der Insider, dass wenn die Fotos bei Instagram gepostet haben, dass Ina Aogo nicht verlinkt oder markiert wurde darauf. Denn eigentlich unter Spielerfrauen hilft man sich so ein bisschen gegenseitig, dass man auch so ein bisschen Reichweite aufbaut. Und Ann-Kathrin hat einfach die meiste Reichweite.
Ja, es ist ein unausgesprochenes Gesetz, dass die Fußballerfrauen sich untereinander dabei unterstützen, die Social-Media-Reichweite zu vergrößern. Deshalb verlinken und liken sie eifrig untereinander. Nur Ann-Kathrin Brömmel macht da nicht mit. Da kam kaum Unterstützung, obwohl sie bei Instagram diejenige mit den meisten Followern ist.
Ja. Und jetzt entfolgen sie sich. Jetzt entfolgen sie sich bei Instagram. Ja. Und da finde ich immer spannend, wie das so ein Journalist bei der InTouch rausfindet.
Ich habe gerade eben beim Lesen ist mir aufgefallen, der URL, es ist eigentlich die Website wundervibe.de und die hat nur die Rubrik InTouch. Ich glaube, das ist was anderes als die Zeitschrift. Aber
InTouch hat keine eigene Homepage. Das ist alles unter wundervibe.de. Richtig.
Das ist ja. Okay, alles klar. Ich wollte es nur richtig zitieren, aber umso besser. Ja.
Nee, das stimmt schon. Jetzt folgen die sich nicht mehr bei Instagram und da finde ich es immer spannend, wie man das so als gewiefter Investigativjournalist rausfindet. Geht man dann auf die Profile und klickt sich durch 1000 Follows,
Nein.
die Ann-Kathrin Brömmel dann hat,
Nein.
nur um zu gucken, ob Ina Aogo noch dabei ist.
Ich würde die einfach anrufen.
Ach so,
ja,
ja gut. Ja, das kam aber erst später, denn der Insider erzählt noch, dass als Ina 2016 zur heißesten Spielerfrau gewählt wurde, soll Ann-Kathrin ihr das nicht gegönnt haben.
Das gibt's
da
ja
los?
Gar nicht.
Das gibt's ja nicht. Und dann kann ich verstehen, dass die InTouch, oder nee, in dem Fall war es die Closer, einfach mal sagt, komm, wir rufen doch einfach mal die Ina an.
Ach siehst du, die Closer macht das so, wie ich das machen würde, alles klar.
Und da hat die dann einfach aufgelegt.
Wie muss man sich das vorstellen? Ring, 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 ring.
Hallo Ina, die Nummer ist bei uns
ist
in Outlook unter Kontakte abgespeichert.
Wer ist
gewesen.
Denn da?
Hier ist die, ja, hallo Ina, hier ist die InTouch, die Closer, sorry. Ich bin die Jessica, die Redaktionspraktikantin.
Hi.
Man hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich mal einfach bei dir durchklingel.
Ja, klar.
Dein Kontakt war hier noch in Outlook abgespeichert unter Ina Aogo. Da sollte ich jetzt mal anrufen.
Ja, was
hallo.
Gibt's denn, Jessica?
Ich hoffe, ich störe dich gerade nicht.
Nee.
Stör ich dich nicht?
Nee, ich mach grad Instagram-Fotos, aber ist kein Problem. Dann mache ich jetzt mit Handy.
Ina, ich habe da eine kurze Frage. Wir sind da schon beim Thema. Die Ann-Kathrin Brömmel, ne? Ihr wart ja mal so ganz dicke, habe ich gehört. Und jetzt
Klick.
Haben wir so ein...
ja, würde ich auch auflegen.
Ina? Hallo? Ina?
Absolut, würde ich auch auflegen. So eine Frechheit. Also,
ja.
Jessica, geht gar nicht.
Ja.
Richtig
ja.
so, ja. Bis eben war ich mir nicht sicher, aber naja, wie schreibt hier die InTouch? Puh, da sind offenbar viele Emotionen im Spiel.
Ich bin Team Ann-Kathrin.
Schnelles Umschaltspiel.
Mehr Menschlichkeit im Fußball, ja? So
ja.
wie damals, 1983. Viele kennen die Geschichte als das Wunder von Sevilla. Als die Spanier sich in der EM-Qualifikation gegen Malta im entscheidenden Spiel durchsetzten und 12:1 in der 88. Minute gewannen, denn sie brauchten eine Differenz von 11 Toren, um weiterzukommen. Und heute nur...
Stefan, du hast vollkommen recht, wir erinnern uns alle dran.
Ja, richtig. Nur 35 Jahre später hat jetzt Silvio De Manuele, der damals für Malta gespielt hat, schwere Vorwürfe erhoben. Die eine Sache ist die mit dem Doping. Da seien angeblich Spieler von Spanien über den Platz gelaufen und hätten den Mund voller Schaum gehabt, was ja nur passiert, wenn man Steroide nimmt, klar.
Ja, aber da finde ich schön, wie er auch so, ich glaube, der Bruder von dem Spieler, der ist richtig abgefuckt jetzt, weil er sagt ja, das passiert, wenn man Steroide nimmt. Ich weiß das, weil mein Bruder Bodybuilder ist.
Ja.
So quasi seine eigene Familie auch nochmal richtig schön in die Scheiße rein.
Ja, aber vielleicht einfach nur, damit die Geschichte glaubwürdig ist. Ja?
Ach so.
Das, ja. Das könnte der Grund sein. Und das, was aber eigentlich richtig schlimm war damals, in der Halbzeitpause, als es erst 1-3 stand gegen Malta, da sind sie dann in die Halbzeitpause gegangen, in der Halbzeitpause, überraschenderweise. Und alles, ja, ich wollte gerade sagen, da sind sie Kabine gegangen. Steht hier nicht, das ist jetzt das, was mein Gehirn daraus macht. Er sagt, in der Halbzeitpause sind uns nur Zitronen angeboten worden. Nach dem Verzehr habe ich mich betrunken gefühlt, als hätte ich die ganze Nacht Party gemacht. Und wirklich, wie geht das denn? Du kommst dann da in die Umkleide oder was? Und dann ist da auf dem Tisch in der Mitte liegen einfach 50 aufgeschnittene Zitronen. Und weil du so einen Durst hast, denkst du, oh, jetzt drücke ich die mal aus. Vitamin C kann ja nie schaden, oder was? Ich verstehe es einfach.
Naja, alte Weisheit, wenn der Gegner dir Zitronen gibt, frag nach Salz und Tequila. Wahrscheinlich hat er den Teil einfach vergessen. Also, da beschwert man sich über die Zitronen. Die waren, glaube ich, nicht der Auslöser dafür, dass er sich ein bisschen betrunken gefühlt hat. Da war noch Salz und Tequila mit am Tisch.
Ja, wer weiß, was die... Vielleicht haben die auch was von den Steroiden da noch mit untergemischt. Ja?
Mag sein, ja. Vom Bruder.
Jedenfalls, ein schöner Bericht vom Deutschlandfunk. Bin ich drüber gestolpert, dachte ich, Zitronen in der Halbzeitpause. Großartig, ja.
Einen schönen Bericht hast du auch auf der Seite whatifholer.com gefunden. Denn da geht es um zwei Fans, die...
Naja, ging ja ein ganz anderes Video um die Welt, möchte ich sagen. Nämlich ein kurzer Ausschnitt aus einem Spiel in Camp Nou, wo die beiden, nämlich José und César, sich gegenüber sitzen. Der eine hält die Hände des anderen in der Hand und sie lassen die so über ein Fußballspielfeldbrett, das zwischen den beiden ist, fliegen. Ja, der eine zeigt dem anderen, was los ist, weil nämlich César taubstumm und blind ist. Er kann also nicht sehen und nicht hören. Und deswegen haben die beiden sich über einen relativ langen Zeitraum eine Technik überlegt, wie der eine dem anderen sozusagen als Live-Dolmetscher das Fußballspiel auf dieses Holzbrett interpretiert.
Und also ich finde, das ist wahnsinnig faszinierend, sich das anzuschauen. Weil man natürlich nur bedingt nachvollziehen kann, was jetzt da passiert. Also die eine Hand ist die eine Mannschaft, die andere Hand ist die andere Mannschaft offenbar. Und hin und wieder fasst er ihm dann nochmal so einfach grundsätzlich so an die Hand. Vielleicht irgendwie.
Man kann das vor allen Dingen auf diesem Video
so
aus Camp Nou nicht so richtig auch sehen, was da passiert. Deswegen habe ich eben nach einem anderen Artikel gesucht, wo sie dann das Ganze auch erklären. Also beispielsweise auch am Trikot zupfen, dann zupft er ihn so ein bisschen am Finger beispielsweise. Also die haben sich mehrere Kniffe mit ihren Händen und Fingern überlegt, wie er möglichst detailgetreu erklären kann, was gerade passiert. Deswegen auch das Brett. Wo sind die Spieler gerade? Wo ist der Ball? Was passiert? Und man kann auf der Seite, die wir dann verlinken werden, in den Shownotes von Waterholer noch weitere Videos sehen, wo die beiden, wenn auch ein Tor fällt, dann schießt die eine Hand so über den Rand des Brettes hinaus. Sensationell. Und das eigentlich krass ist, die beiden sind zwar kolumbianische Fußballfans, also der Nationalmannschaft, aber ansonsten von gegnerischen Vereinen Fans in Kolumbien. Und weil ihre Geschichte aber eine so tolle ist, darf sogar, obwohl das eigentlich verboten ist, José in dem Lieblingstrikot seiner Mannschaft in das Stadion der gegnerischen Mannschaft gehen. Das ist eigentlich verboten, aber bei ihm wird eben eine Ausnahme gemacht. Menschlichkeit im Fußball. Ich sag das jetzt nochmal. Ja? Das ist so schön.
Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Albernheit und Bernd Hollerbach. Was kann man sonst noch in so eine Folge reinpacken? Ich glaube nichts.
Aber ich habe eine total bequeme Butze an. Das ist sensationell, dass ich meine Hose von Gábor Kiray habe, ja, die du auch noch bei ihm persönlich bestellt hast. Aber eine Frage, du hast ja nicht nur für mich und dich, sondern jeweils auch noch für Freunde mitbestellt. Und da hieß es ja, wir kriegen Autogrammkarten. Und der Martin hat heute, als ich ihm seine Hose gegeben habe, gesagt, wo ist denn meine Autogrammkarte?
Nee, wo stand, ich habe.
Hast du nicht mal gesagt, wir kriegen vier Autogrammkarten?
Nein, ich habe eine.
Was hast du denn mit den drei anderen gemacht, Nick?
Nein, ich habe.
Wo bleibt denn da die Menschlichkeit? Ich finde es nicht okay, dass du jetzt die vier Autogrammkarten von Gábor Kiray behalten hast und.
Nein, es war nur eine. Es war tatsächlich nur eine, die man auch auf meinem Tweet sieht. Aber es waren keine vier, leider.
Und die hast du jetzt selber behalten?
Die habe ich jetzt selber behalten dafür, dass ich hier öftig löffelmäßig mit meiner ungarischen Sprache alles abgehört habe.
Das war die 23. Ausgabe von Den macht sogar meine Oma.
Vielleicht die letzte.
Ich bin Stefan.
Ich bin Nick.
Macht's gut.
Auf Wiederhören.
Den macht sogar meine Oma. Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.denmachtsogarmeineoma.de.
Nick, so direkt nach der Aufnahme jetzt. Das war ja heute ein Auf und Ab. Was war denn da los? Eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Ich muss sagen, ich hatte oft Tränen in den Augen, manchmal, weil Gags nicht funktioniert haben, dann wieder vor Lachen und manchmal auch, weil es so emotional wurde. Ich finde, das war sehr abwechslungsreich, Tiki-Taka der Emotionen. Da möchte ich mich auch bei meinem Mitspieler bedanken.
War das geplant oder ist das sind das eingeübte Szenen gewesen?
Ja, es gibt ja Taktiken, in welcher Reihenfolge man welchen Spielzug in einem Podcast unterbringen möchte. Und da muss man sagen, haben wir heute gegen jede Taktik verstoßen, die es draußen gibt. Es war einfach nur komplett wirr.
Besonderes Highlight der Folge, ja eindeutig das Undressing und dann wieder Redressing von Stefan in seine graue Schlabberbotze von Gábor Kiray. Wie war das für dich emotional zu wissen, dass der da jetzt in seinem Keller die Jeans runterlässt und in Unterhose steht?
Es gibt Menschen, die stehen total drauf, am Samstagnachmittag WDR 2 die Bundesliga-Konferenz zu hören und sich nicht das Sky-Abo reinzupfeifen, weil es einfach so eine gewisse Romantik hat, das sich quasi vorzustellen, zu abstrahieren, wie das wohl gerade auf dem Platz aussieht. Und ganz ehrlich, ich bin heute auch sehr froh, kein Sky-Abo zu haben, sondern nur die Audiokommentatoren von Stefans Unboxing mitbekommen zu haben.
Vielen Dank für das Interview.
Danke auch.